Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Marc Gistrichowski mit einem Einblick in eine Leitstelle der Feuerwehr. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich heute, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren spannenden Folge, zu einer weiteren Folge, in der wir ein bisschen über den Tellerrand schauen und uns mit wichtigen Bestandteilen unserer medizinischen Versorgung auseinandersetzen. Ich darf heute sprechen mit Herrn Gistrichowski aus Nürnberg, der dort eine integrierte Leitstelle der Feuerwehr leitet und den ihr auch schon mal in einem Podcast gehört habt zu den Fürther Gesprächen. Aber als ich mit ihm dort gesprochen habe, da wusste ich schon, das wird jemand, den ich gerne nochmal in den Podcast einladen möchte. Und zum Glück haben Sie mir nochmal geschrieben. Vielen Dank dafür, Herr Gistrichowski. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennengelernt haben, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, haben Sie Lust, nochmal kurz sich vorzustellen, zu erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
Ja, gerne. Mein Name ist Marc Gistrichowski. Wie gesagt, schwieriger Nachname, aber gut ausgesprochen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin in meinem Hauptamt Abteilungsleiter der integrierten Leitstelle Nürnberg, angesiedelt bei der Berufsfeuerwehr hier in Nürnberg. Wir sind eine der größten Leitstellen in Deutschland. Heißt zwar Leitstelle in Nürnberg, sind aber zuständig für den ganzen Großraum hier in Nürnberg, Fürth-Erlangen. Insgesamt 1,2 Millionen Einwohner. Und das Ganze mache ich schon fast 25 Jahre, also bin jetzt fast 25 Jahre bei der Berufsfeuerwehr, auch lange Zeit im Einsatzdienst gewesen, also diese klassische Berufsfeuerwehr-Ausbildung durchlaufen. Und in meinem Ehrenamt engagiere ich mich noch im Fachverband Leitstellen in Deutschland.
Als erstes möchte ich Sie gerne fragen, wie das aussieht mit den Herausforderungen, mit denen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie natürlich von oben diese Sachen auch ein bisschen betrachten können. Aber ich denke, dass sich ja das im Bereich der Notfallmedizin und der Notfallversorgung der Bevölkerung viel tut im Moment. Und genau, deswegen würde ich gerne diese Frage als allererstes stellen. Was sind so die aktuellen Herausforderungen, die Sie so beobachten im Leitstellenmanagement?
Ja, wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen länger in dem Geschäft. Und was wir insbesondere in den letzten Jahren, merkwürdigerweise auch geprägt von den Corona-Jahren und den Nach-Corona-Jahren, jetzt festgestellt haben, dass unsere Einsatzzahlen stetig steigen. Wir hatten 2023 und 2022 Allzeithochs, also noch nie dagewesene Notrufzahlen zum einen, also auch Anruferzahlen, und damit auch daraus resultierende Einsatzzahlen. Wir hatten schon über die ganzen rückliegenden 10 Jahre, sage ich mal, einen Anstieg der Zahlen verzeichnet, aber wie gesagt, nicht in dieser Intensität. Wir sind froh, dass es 2023 nicht noch extrem weiter nach oben ging. Es hat sich anscheinend so eine gewisse Plateauphase jetzt bei uns eingestellt, aber wir merken, dass auch der Rettungsdienst und die Notfallversorgung unter Druck stehen. Auch die Anrufer, die sich bei uns melden, über die Jahrzehnte auch anders geworden sind, weil auch bei uns viele Probleme landen von Menschen, die ja zum einen vielleicht fehllokalisiert sind bei uns, das heißt, die im Notrufgespräch gar keinen wirklichen Notfall dann haben, also dieser sogenannte Low-Code-Bereich, den wir dann versuchen zumindest an andere Versorgungssegmente abzugeben. Wir sind konfrontiert mit einer Krankenhauslandschaft, die auch nach unserem Empfinden nicht mehr so leistungsfähig ist wie vor der Corona-Zeit. Das heißt, wir haben regelmäßig mit Klinikabmeldungen zu kämpfen. Wir müssen unter Umständen weitere Strecken fahren, weil das nächstgelegene Krankenhaus nicht aufnahmebereit ist. Und auch hier sogar bei uns in der Region ein Krankenhaus jetzt auch schon komplett vom Markt verschwunden ist. Was wir durchaus natürlich dann auch, wie gesagt, im Rettungsdienst merken, weil längere Fahrtstrecken da sind und bis dann wieder auch neue Autos auf die Straße kommen, einfach Zeit vergeht. Und das sind so die aktuellen Herausforderungen. Dieses Phänomen dieser steigenden Einsätze, zum einen bei uns auch zu bewältigen und auch die Ressourcen, die aus unserer Sicht nicht immer die richtigen sind, die wir zur Verfügung haben, auch zielgerichtet einsetzen zu können.
Ich habe das gerade auch gedacht, also auch bei mir hier in der Region sind gerade 3 Krankenhäuser geschlossen worden tatsächlich und ich bekomme das mit, also dass auch für den Rettungsdienst dann zunehmend schwierig ist, überhaupt Häuser zu finden, die Patienten aufnehmen. Das ist das eine und ich finde diesen Begriff Low-Code-Fälle finde ich interessant, einfach man hat das Gefühl, die Menschen wissen nicht so genau, wo sie anrufen sollen und die rufen dann halt im Zweifel bei der 112 oder der 110 an und das ist natürlich schwierig. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schauen. Ich glaube, manchen ist gar nicht bewusst, was da überhaupt, was sie so in ihrem Alltag leisten.
Ja.
Haben Sie Lust, so ein bisschen zu erzählen, also wie so vielleicht ein normaler Tag auf der Leitstelle aussieht, wie die Schichten organisiert sind, wie, wie das funktioniert?
Ja, sehr gerne. Man kann das erstmal ganz einfach beschreiben. Was sind so die Kernaufgaben? Das ist natürlich zum einen die Annahme des Notrufes 112. Dieser gilt ja für Feuerwehr und Rettungsdienst, um auch nochmal ein Gefühl dazu bekommen. Vom Arbeitsaufwand ist in den Leitstellen, also jetzt auch in Nürnberg, ungefähr 80% Rettungsdienstaufgabe und 20% ist Feuerwehr. Natürlich haben wir nicht so viel Feuerwehreinsätze wie Rettungsdiensteinsätze, wobei oftmals die Feuerwehreinsätze die komplexeren Einsätze sind, die auch eine Einsatzbegleitung erforderlich machen, die komplexer ist wie im Rettungsdienst. Wir haben natürlich Mitarbeitende, die in beiden Bereichen fit sein müssen. Also man weiß ja nicht, am Notruf kommt jetzt ein Feuerwehreinsatz rein, kommt ein Rettungsdiensteinsatz rein. Also die Ausbildung und die Qualifizierung für diese Mitarbeitenden, die in der überwiegenden Mehrzahl immer vorher schon im Einsatzdienst waren, das heißt, die waren im Rettungsdienst oder kommen von der Berufsfeuerwehrschiene, müssen auch hier immer, sage ich mal, auf dem hohen Niveau der Neuerung sein, der Versorgungslevel, die es gibt und Ähnlichem. Wir haben aber keinen Tag, der dem anderen so richtig gleicht. Beispielsweise heute, aus unerfindlichen Gründen, haben wir heute im Durchschnitt doppelt so viele Notrufe gehabt wie sonst im Durchschnitt. Wir haben kein Großereignis gehabt. Wir haben, ja, das Wetter ist ein bisschen wärmer. Also wir sind durchaus immer wieder nicht ganz erklärlichen Schwankungen unterlegen. Unser normaler Arbeitsalltag schaut so aus, einer Disponentin, eines Disponenten, dass entweder bei uns in der größeren Leitstelle man an einem sogenannten Call-Taking eingesetzt wird, also in der Notrufannahme. Bei dieser Notrufannahme wird das Meldebild erarbeitet, also was liegt vor. Wichtig ist auch herauszufinden, wo ist der Einsatz. Das erleichtert uns mittlerweile Ortungssysteme, die automatisiert abläufen, zum Beispiel beim Handy oder mittlerweile auch Notrufe über Smart Devices abgesetzt werden, automatisiert, wie zum Beispiel Smartwatches. Haben wir auch Fälle schon gehabt, Sturzerkennung beim Fahrradfahrer im Wald, wo wir früher Riesensuchaktionen machen mussten. Das geht mittlerweile automatisch. Autos rufen alleine an, wenn sie einen Unfall haben, über E-Call-Systeme. Was ganz wichtig ist, dass diese Call-Taker Erste-Hilfe-Anweisungen geben, beispielsweise im schlimmsten Notfall, nämlich dem Herz-Kreislauf-Stillstand. Hier leiten unsere Mitarbeitenden den Laien am Telefon an, eine Laienreanimation durchzuführen, also zu drücken letztendlich, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, um dieses therapiefreie Intervall, was ja ein paar Minuten dauert, einfach bis der Rettungswagen da ist, zu überbrücken und die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten zu erhöhen. Unser Dispatcher, das ist dann die nächste Stufe, wenn der Einsatz aufgenommen ist, alarmieren und schicken die Fahrzeuge. Das Ganze mit einer hochmodernen Technik, einem Einsatzleitsystem, was direkten Zugriff auf die Fahrzeuge hat. Diese sind mit GPS ausgestattet, werden bei uns in Echtzeit im System angezeigt. Und dann wird zum Beispiel der Datensatz, wo muss das Fahrzeug hin, wo ist es passiert, was ist passiert, automatisiert in so KPCs in den Autos übertragen. Das Navigationssystem wird vorprogrammiert und dann kann der Einsatz losgehen. In der weiteren Prozesskette sind unsere Dispatcher dann dafür zuständig, Nachforderungen zum Beispiel entgegenzunehmen, beispielsweise weil man noch ein weiteres Fahrzeug braucht beim Verkehrsunfall oder beim Massenanfall von verletzten Einsatzleitungen vor Ort zu bringen und dann auch eine entsprechende Behandlungseinrichtung zu suchen. Das sind dann unsere Bettenmanager. Das heißt, der Patient ist vom Rettungsdienst soweit diagnostiziert worden mit den Mitteln, die man eben vor Ort hat. Und dann wird ein Bett gesucht und unsere Bettenmanager suchen dann eine entsprechende Behandlungsressource, sei es ein Intensivbett oder man braucht ein Herzkatheter oder ein ganz normales stationäre Aufnahmebett. Das wird dann mit unserem Bettenmanagementsystem dann gesucht. Genau, und dann gibt es aber viele andere Anrufe, die uns erreichen, die gar nicht so über den Notruf kommen. Wir haben viel Krankentransportfahrten, ne? Also das sind die, sage ich mal, nicht so dringenden Fahrten. Das kann auch mal sein, eine gestürzte Person im Altenheim muss zum Röntgen. Also ein bunter Blumenstrauß, bei der Feuerwehr noch viel größer, wie heute zum Beispiel Bienen schwärmen aus. Es hängt irgendwo ein großer Bienenschwarm, der weg, mit Imkern dann entsprechend eingefangen werden muss. Bis dahin, wir haben auch viele ländliche Bereiche, auch so kuriose Fälle. Die Kuh ist irgendwo eingebrochen, wir müssen die Kuh retten. Also das ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, spannend. Manchmal auch sehr psychisch belastend, muss man auch dazu sagen. Wenn es auch bei der Telefonreanimation ist, psychisch anstrengend für die Mitarbeitenden. Aber wie gesagt, ein sehr interessanter Job, wo man in der Mitte, sage ich mal, des Geschehens steckt, auch wenn man nicht vor Ort ist.
Das kann ich mir vorstellen. Also genau, Sie haben sehr schön beleuchtet, wie das Spektrum so ist. Also von der alten Dame, die vielleicht hingefallen ist, bis zu der Kuh, die gerettet werden muss. Sie haben ja gesagt, dass den Bereich, den Sie abdecken, dass das ungefähr 1,2 Millionen Menschen sind, die da leben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen sind pro Schicht in der Leitstelle dann im Dienst?
Genau, also wir sind tagsüber mehr wie nachts. Das kann man sich auch vorstellen, warum das so ist, weil einfach vieles ein Tagesgeschäft ist, wie im Krankentransport, wenn die Arztpraxen offen haben, wenn die Krankenhäuser ihre auch Einweisungen dann bekommen oder auch Entlassungen vornehmen. Das heißt, wir sind tagsüber aktuell mit 16 Personen hier besetzt, mit Führungsfunktionen. Und in der Nacht gehen wir runter auf aktuell 7 Funktionen. Wir werden das in Zukunft noch weiter immer ausbauen. Es wird immer wieder begutachtet. Müssen wir Personal nachsteuern? Sind wir noch auf dem Stand der Dinge? Es wird alle 3 Jahre evaluiert. Und dann müssen wir eben auch schauen, dass wir unser Personal dann entsprechend anpassen. Wie gesagt, bisher ging es immer nur bergauf, was uns auch zu Problemen geführt hat, auch entsprechend Personal auch nachzubilden. Weil, wie ich sagte, auch wir sind natürlich diesen Wettbewerb ausgesetzt, der auch im Rettungsdienst herrscht, also der Kampf um die Köpfe. Homeoffice können wir leider nicht bieten. Also wir sind auch jetzt nicht dann das, was vielleicht auch manchmal so gefragt ist. Das geht leider noch nicht. Vielleicht ist es in Zukunft mal eine Option, aber aktuell ist es eben nicht der Fall. Wir haben Schichtarbeit, wie auch im Rettungsdienst, im medizinischen Bereich üblich oder bei der Feuerwehr. Ist vielleicht auch nicht so attraktiv für jeden. Aber wie gesagt, das ist ein ständiger Kampf auch um die Köpfe, das muss man ganz klar sagen. Wir hoffen aber, dass wir jetzt nicht noch einen extremeren Anstieg bekommen. Dass jetzt, und das zumindest 2023 haben wir gesehen, es war jetzt keine exorbitante Steigung mehr da. 2022 war dieser große Anstieg nochmal. Bei der Feuerwehr nur am Rande merken wir auch erheblichen Zuwachs durch den Klimawandel, Starkregenereignisse, Unwetter. Die Saison geht jetzt gerade wieder los. Das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten.
Wir haben gerade schon angesprochen, Fachkräftemangel, es ist schwierig, Leute zu bekommen. Und auf der anderen Seite müssen die Leute ja sehr verantwortungsvolle Dinge tun. Wie sieht das aus mit der Ausbildung für die Disponenten und für die Calltaker, was glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Also kann man als normaler Feuerwehrmann das machen oder gibt es Quereinsteiger? Muss man Feuerwehrmann sein oder wie ist das genau?
Nein. Also es ist Föderalismus pur, in jedem Bundesland anders geregelt in Deutschland, wie Disponenten und Disponenten ausgebildet werden. Ich spreche jetzt mal für Bayern. Wir haben hier einen landesweiten Ausbildungskatalog. Erstmal primär für Quereinsteiger, also quasi neue Mitarbeitende, die aus dem Rettungsdienst kommen, sei es als Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter. Die bringen meistens keine Feuerwehrqualifikation mit, außer sie sind bei der Freiwilligen Feuerwehr beschäftigt noch oder ehrenamtlich beschäftigt. Die bekommen dann bei uns eine entsprechende Feuerwehrqualifikation nachgeschult. Bei den Feuerwehrbeamten ist so, die auch als Quereinsteiger zu uns kommen, die bringen den Rettungssanitäter mindestens mit, wenn nicht sogar den Notfallsanitäter, und werden dann noch je nachdem, wenn sie kein Notfallsanitäter sind, noch mit einer Ergänzungsausbildung versehen, speziell für die Leitstelle, weil es ist eben so, nur weil ich Notfallsanitäter bin, heißt es nicht, dass ich jetzt völlig gewappnet bin für diese Leitstellentätigkeit. Hier sind auch viele andere Dinge gefragt. Da geht es eben nicht darum, zum Beispiel die Medikamente hoch und runter auswendig zu können oder 2A-Maßnahmen oder ähnliche zu beherrschen. Die Fachleute werden das wissen, was ich meine, sondern es geht um viele andere Dinge. Und abschließend werden dann in einer Lehrleitstelle, das wird zentral bei uns an der Landesfeuerwehrschule gemacht, in Geretsried, alle Disponentinnen dann in der klassischen Leitstellenarbeit ausgebildet. Und dann folgt aber nochmal eine Einweisung über längere Zeit, so Training on the Job, an die Einweisung. Und die erste Station bei uns ist aber der Calltaker. Und die machen das mit einer standardisierten Notrufabfrage. Das heißt, um auf die Frage nochmal einzugehen, man bringt eine Feuerwehr- und Rettungsdienstgrundqualifikation mit. Ganz neu ist es, und da sind wir die Ersten in Deutschland, in Bayern, dass wir ab 2025 eine 3-jährige Ausbildung anbieten werden. Dafür haben wir lange gekämpft. Wir hoffen, dass das auch ein Modell wird für andere Bundesländer. Denn jetzt können wir endlich auch auf Schulabgänger zugehen, die diesen Beruf tatsächlich erlernen können. Da gibt es natürlich viele Zweifler. Auch diese, kann ich das überhaupt? Ich muss doch vorher 5 Jahre Rettungsdienst oder 20 Jahre Feuerwehrerfahrung haben. Zum einen muss ich sagen, auf Dauer werden wir das Personal nicht mehr aus den Quereinsteigern rekrutieren können. Und ich vergleiche das jetzt mal auch, ja, ich sage immer vielleicht mit einem Fluglotsen oder mit einem Fahrdienstleiter bei der Bahn. Die lernen speziell den Verkehr zu steuern, ohne das Ding jemals zu fahren oder zu fliegen. Das heißt, wir behaupten, es ist möglich, hier auch Menschen auszubilden, die natürlich eine Ausbildung im Rettungsdienst im Rahmen ihrer 3 Jahre machen werden oder auch bei der Feuerwehr, aber dann gezielt auch auf diesen Jobleitstelle vorbereitet werden können. Und dieser Mischmasch aus Quereinsteigern, aber auch wirklich einer 3-jährigen berufsfachschulischen Ausbildung. Das ist so unsere Strategie, um den Personalbedarf dauerhaft zu sichern.
Sie haben gerade gesagt, dass immer ein festes Protokoll abgearbeitet wird, wenn so ein Notruf eingeht. Mhm. Da gibt es ja auch immer diese 5W-Fragen. Das ist das, was ich nochmal gelernt habe. Aber also wie geht das technisch auch? Also mich würde sehr interessieren, wie das gemacht wird. Also sitzt der Calltaker sitzt dann vor dem Bildschirm natürlich und geht er dann so eine Maske durch, die er mit dem Anrufer dann bespricht oder wie ist das?
Ja, genau. Also erstmal kann man ganz einfach sagen, trotzdem ist so für den Laien, der das vielleicht das erste Mal den Notruf wählt, diese 5W-Fragen sind gar nicht schlecht. Weil ich mich ja erstmal selbst fragen muss, wo bin ich überhaupt, ne? Was ist passiert? Ich sollte vielleicht auch meinen Namen wissen, denn es wird ja auch gefragt, wer bin ich? Und das wird halt auch noch gefragt. Natürlich wird viel differenzierter abgefragt. Und wie Sie es eben sagten, es gibt ein Abfrageschema, durch das sich der Mitarbeitende durchsteuert. Das Ziel ist, am Anfang die wirklichen Notfall-Tracer-Diagnosen rauszubekommen. Also den Herz-Kreislauf-Stillstand, den Herzinfarkt, den Schlaganfall, die Sepsis und ähnliches. Also diese wirklich dringenden Notfälle. Und da ist es wichtig, dass man keine Fragen vergisst. Zum Beispiel, wie ist die Atmung? Ist sie normal? Hört die sich anders an? Ist der Patient erweckbar? Und wenn diese Punkte mit Ja beantwortet werden, dann ist auch die Abfrage relativ schnell durch, nachdem wir natürlich die Örtlichkeit haben und so weiter, weil klar ist, bei diesen Diagnosen, bei diesen wirklichen klassischen Tracer-Diagnosen, fährt, außer beim Schlaganfall, wenn da jetzt die Person soweit kreislaufstabil ist, der Notarzt zum Beispiel mit. Ne? Also ein Herzinfarkt, Brustschmerz, klassische Notarztindikation mit Atemnot verbunden. Und dann geht's weiter. Wenn wir dann sagen, es ist nicht einer dieser klassischen Notfälle, sondern es geht dann einen Schritt zurück. Es ist dann nur ein Einsatz für einen Rettungswagen ohne Notarzt. Dann werden die Fragen schon mal so ein bisschen differenzierter. Und wenn das auch abgeschlossen ist, wird dann eben noch weiter gefragt, um zu entscheiden, muss ein Krankenwagen hinfahren, also der vielleicht 2 Stunden Zeit hat für diesen Fall, weil er ein dickes Knie hat, sage ich mal ganz einfach, derjenige, weil er umgeknickt ist oder was weiß ich was. Oder auch jetzt in den Bereichen, wo das schon vorhanden ist, ein gemeiner Notfallsanitäter losgeschickt wird, also quasi so eine Zwischenstufe zwischen Rettungsdienst und kassenärztlichem Notfalldienst. Oder es ist tatsächlich dann in der Abfrage so weit fortgeschritten, dass es dann einfach ein Fall ist, wo man sagt, gehen Sie morgen zum Hausarzt oder wir geben den Datensatz, ist mittlerweile digital vernetzt an die F6, F7 und von dort aus wird Ihnen dann ein weiteres Service dann entsprechend geboten werden. Also grundsätzlich, wie sagen, erst einmal wirklich auch in Stresssituationen, gerade bei einer Telefonreanimation, hilft uns das Protokoll. immer zur selben Zeit, egal ob ich junger Kollege bin, Kollegin bin oder das schon seit Jahren mache, immer dieselben Fragen zu stellen, um auch nicht zu vergessen. Das ist ganz wichtig. Hat einen Qualitätsgrund, hat auch eine rechtliche Absicherung für uns, dass wir einfach sicher gehen. Mehr hat uns derjenige nicht nennen können. Ne? Vor Ort kann sich die Situation natürlich auch wieder ganz anders darstellen, wenn ich den Patienten sehe, wenn ich ein EKG schreiben kann. Das können wir ja alles nicht. Wir müssen uns darauf verlassen, was der oder diejenige uns erzählt auf unsere Fragen. Ne?
Ein Bereich, der mich auch total interessiert und der ja auch hochaktuell ist, ist einfach die Entwicklung der Digitalisierung, Themen wie KI und so weiter, die ja auch hoffentlich im Rettungsdienst uns früher oder später helfen werden. Sie hatten gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Zum Beispiel habe ich hier die Nora-App mal kennengelernt, also dass man sozusagen den Notruf über eine App absetzen kann. Das ist ja auch für Menschen, die vielleicht die deutsche Sprache nicht sprechen können, ist das vielleicht ein großer Vorteil, oder jemand, der in einer Notsituation ist, der nicht telefonieren kann. Ich weiß es nicht. Aber also eine Vielfalt von Neuerungen, die wahrscheinlich, die Sie viel, 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 viel besser kennen als ich, die da so auf uns zukommen. Oder auch Dinge wie Telemedizin, also dass der Notarzt gar nicht mehr auf dem Wagen ist, sondern vielleicht auf der Ferne zugeschaltet wird. Was sind so für Sie so die wichtigsten Entwicklungen in der letzten Zeit, die sich schon entwickelt haben, oder die Dinge, die noch auf uns zukommen? Was sehen Sie da so auf uns zukommen?
Ich habe es am Anfang schon gesagt, also die Digitalisierung des Notrufs, das kann eine App sein, wie die Nora-App, die ist ja für die Zielgruppe der Sprachen- und Hörgeschädigten entwickelt worden, aber sicherlich auch möglich eben für, wie gesagt, nicht deutschsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese zu nutzen. Wir haben die Mobile Devices, die automatisiert anrufen, Smartphones, die Stürze erkennen. Es gibt Smartwatches, die schon relativ gut einen Vorhof flimmern, eine Herzrhythmusstörung zum Beispiel erkennen, die dann automatisiert anrufen können. Ein Diabetiker, der eine Online-Messung quasi im Arm hat, gibt's ja auch schon, ne? Der kann Alarm schlagen, wenn diejenige Person in den Unterzucker geht. Das ist das Thema Notruf. KI ist angesprochen worden, ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt erste Erfahrungen oder Modelle zur Spracherkennung. Also das wäre klassisch, wenn wir eine Fremdsprache erkennen, die wir nicht einfach sprechen können. Englisch, Französisch können wir in der Regel anbieten. Aber wenn jetzt jemand mit einer exotischen arabischen Sprache zum Beispiel bei uns kommen will, dann sind wir natürlich ausgeschieden. Und da erhoffen wir uns den ersten Einsatz der KI, also wirklich ein Online-Echtzeit-Sprachübersetzer. Allerdings sind da noch einige Sachen zu klären. Das ist natürlich wieder die Juristerei, die da mitspielt. Ist dann nachher, wenn mal so ein Fall nachvollzogen wird, was die KI uns da erzählt hat, kann das nachher überhaupt einer nachvollziehen? Das ist ja typisch deutsch, ne? Es kommt mal zum Gerichtsverfahren. Kann dann ein Staatsanwalt, ein Richter überhaupt nachvollziehen, was die KI damit gemacht hat? Und da gibt es auch schon erste Ansätze einer, sage ich mal, kontrollierteren KI, wo man auch weiß, was die wirklich tut. Ne? Bei ChatGPT ist immer so eine Sache, kann gut gehen, kann auch manchmal nicht so gut gehen. Ja, und das ist natürlich beim Notruf ein bisschen blöd. Ich sage mal ganz einfach, kann ich ihn gar nicht abfragen, wenn einer auf Arabisch anruft. Ich erhöhe zumindest die Chance, dass ich jetzt schon mal besser abfrage, aber es muss natürlich wasserdicht sein im Endeffekt. KI wird eine Rolle spielen, da gibt es erste Modelle in Kopenhagen, die uns vielleicht beim Notruf unterstützen, um schneller Notfälle zu erkennen. Vielleicht, weil gewisse Wörter fallen, gewisse Sprachschwingungen da sind, um zum Beispiel, das macht man in Kopenhagen, den Herz-Kreislauf-Stillstand aufgrund der Meldung, die da kommen, schneller zu erkennen. Auch eine Möglichkeit. Wir werden den Videonotruf kriegen, dass wir also auch mit Bildern, wenn es derjenige zulässt, beispielsweise bei einer Reanimation mit mehreren Helfern, um mal zu gucken, wie drückt denn der eigentlich? Ne? Drückt der richtig? Ja, ja. Oder auch beim Verkehrsunfall mal so eine Übersicht zu bekommen, wie ist denn die Lage vor Ort? Wie schaut denn das da aus? Das wird auch noch ein Punkt sein. Telemedizin ist ja schon in Deutschland in einigen Bereichen realisiert. In Bayern sind wir da gerade im Aufbau, aber in Niedersachsen gibt es da ja schon Modelle, in Nordrhein-Westfalen gibt es Modelle. Und das ist ja wirklich ein Erfolgsmodell aus meiner Sicht, wo wir wirklich auch Notarzteinsätze, Klammern auf, da gibt es ja auch Personalprobleme, Klammer zu, hier vielleicht auch zu reduzieren. Unnötige Notarzteinsätze, beispielsweise dieser Klassiker, Nachforderung zur Schmerzbekämpfung, zur Analgesie. Da muss nicht unbedingt einer hinfahren. Das kann man auch telemedizinisch betreuen. Oder auch, um die Entscheidung zu treffen, kann der Patient zu Hause bleiben. Ne? Das auch so eine Anwendungsmöglichkeit. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist ja auch überall im Aufbau. Ich behaupte, das wird auch irgendwann flächendeckend in Deutschland sein. Ja, und was uns natürlich noch sehr weiterbringen würde, wäre so diese Verknüpfung, digitale Verknüpfung dieser ganzen Behandlungssektoren. Also wenn ich beim Notruf sehen würde, beispielsweise, wie oft hat denn der oder diejenige schon Kontakt gehabt jetzt mit uns, mit der 116, 117 vielleicht? Also quasi Einblick in die elektronische Gesundheitsakte, ja, zumindest in die relevanten Bereiche zu bekommen. Und auch der Rettungsdienst natürlich auch, ne? Dass ich dann eben weiß, Mensch, der ist Diabetiker, der ist Hochrisikopatient, der hat einen Herzschrittmacher, was weiß ich was. Dass man das einfach schon mal in diese Beurteilung und in die Informationsgewinnung auch für die Einsatzkräfte vor Ort dann einbinden kann. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ganz am Anfang. Da machen uns andere Länder, wenn auch mal so ein bisschen Richtung Baltikum, was ich da schon gelesen habe, sind die ja schon viel weiter wie wir.
Die Zusammenarbeit, sag ich mal, zum Beispiel mit der Polizei oder anderen Hilfsstrukturen in Deutschland, die muss ja auch funktionieren, das muss ja auch reibungslos gehen, wenn die Disponenten oder die Calltaker feststellen, Moment, da müssen noch andere Hilfskräfte vor Ort sein. Gibt es da irgendwie regelmäßige Treffen sozusagen oder Wie funktioniert das Netzwerk da?
Genau, also es gibt gewisse Szenarien, die schon bei der Erstalarmierung automatisiert den Datensatz an die Polizei versenden. Beispielsweise, wenn wir wissen, dass Gewalt im Spiel ist, vielleicht sogar Waffen im Spiel sind. Beim Verkehrsunfall, also diese Fälle werden automatisiert über eine Datenschnittstelle. Das ist aber nicht überall in Deutschland so. Viele müssen auch noch anrufen bei der Polizei. Bei uns ist das landesweit einheitlich geregelt. Geht die Anforderung digital an die Polizei, genau wenn die Polizei Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst braucht. Also da müssen wir nicht mehr telefonieren. Die Datensätze werden ausgetauscht. Interessante Fälle sind natürlich auch sogenannte lebensbedrohliche Einsatzlagen. Das wird so ein Oberbegriff für Anschlagsszenarien, Amok-Szenarien, also wirklich schwerwiegende Themen, wo diese enge Vernetzung auch von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wichtig ist, damit natürlich auch klar ist, in so einer Anfangsphase für Chaos, wo ist die Lage, wo ist der Gefährdungsbereich, dass wir auch nicht unsere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in die Lage reinführen und da vielleicht gerade der Täter rumläuft beispielsweise. Also auch hier ist eine enge Vernetzung wichtig. Und dementsprechend gibt es entweder gemeinschaftliche Übungen, die jetzt auch zum Beispiel im Vorfeld von großen Veranstaltungen stattgefunden haben, jetzt auch im Vorfeld der Europameisterschaft gab es Übungen dazu. Im Kleinen einfach tauschen wir uns über die Alltagsgeschäfte regelmäßig mit der Polizei aus. Es gibt ja immer so ein paar Brennpunkte, die man auch kennt in seiner Stadt. Typischerweise so ein Hauptbahnhof oder sowas, wo man auch ja leider täglich miteinander zusammenarbeiten muss oder in der U-Bahn. Das ist einfach so. Es gibt diese Brennpunkte, gerade im großstädtischen Bereich. Und da ist man auf eine gute Kooperation miteinander einfach angewiesen.
Was würden Sie sagen? Wir haben ja vorhin eigentlich gut nachvollziehbar erklärt, dass man eigentlich jetzt so als Leitstellenmitarbeiter nicht unbedingt der beste Feuerwehrmann oder der beste Rettungssanitäter sein muss. Vielmehr kann ich mir vorstellen, dass es wichtig ist, dass man ja auch Fingerspitzengefühl haben muss und dass man Kommunikationsfähigkeit haben muss.
Ja.
Was würden Sie sagen? Also das ist der eine Teil der Frage. Also was würden Sie sagen? Was sind so die wichtigsten Dinge, die man mitbringen muss, wenn man da arbeiten möchte? Erstens und zweitens, wie gehen Sie, beziehungsweise wie geht die Leitstelle an sich als Arbeitgeber damit um, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so starken Stress ausgesetzt sind und in solchen Ausnahmezuständen sind? Also zwar von peripher, aber trotzdem sind ja die Ersten, die sozusagen mit einbezogen werden und wahrscheinlich auch viele verstörende Dinge mitbekommen.
Ja,
wie wird das gehandhabt?
Genau. Also vom Praktischen muss ich auf jeden Fall ein Grundverständnis haben. Also ich muss wissen, wie Feuerwehr tickt, was ich mit den Einsatzmitteln leisten kann, was es bedeutet oder wie lange es dauert, eine Person aus einem brennenden Haus zu retten. Ja, welche Ressourcen brauche ich dafür? Genau wie im Rettungsdienst auch. Dementsprechend würde es nie ohne praktische Ausbildung in diesen beiden Segmenten gehen. Grundvoraussetzung ist aber, dass ich zum einen das ist schon mal die halbe Miete, dass eins das Leitsystem gut bedienen kann. Also man muss sich vorstellen, man sitzt da vor mehreren Bildschirmen. Es gibt akustische Signale, es gibt optische Signale. Ich muss in der Lage sein, zu abstrakt zu denken. Also ich muss einfach mir vorstellen, was passiert da jetzt gerade vor Ort? Wie kann ich auch den Kollegen vor Ort unterstützend helfen? Es gibt so ein paar alte Hasen wissen das, wenn die und die Rückmeldung kommt, dann wird das und das passieren. Also manche Sachen wiederholen sich auch. Aber man muss wirklich organisieren können. Multitasking bin ich immer vorsichtig. Manche sagen, das kann man nicht lernen oder das gibt's gar nicht. Ich behaupte, man muss es in gewisser Weise schon können. Das heißt, ich muss hören, ich muss schreiben gleich können, ich muss schnell klicken können. Also eine gewisse IT-Affinität muss da sein. Ich muss Spaß haben so am Steuern, am Lenken. Denn das ist der Unterschied jetzt zum Rettungsdienstler. Da habe ich meinen einen Einsatz. Um den kann ich mich kümmern. Bei uns hat er parallel 30, 35 Einsätze zu begleiten. Wie gesagt, muss ich immer wieder umschalten. Aha, das ist der Einsatz. Und ich muss, wie gesagt, ein gewisses Vorstellungsvermögen. Ich muss nicht jede Straße kennen in meinem Gebiet. Aber wo ist es ungefähr? Habe geografische Informationssysteme dabei, ganz klar. Aber das muss man einfach abkönnen. Ich glaube, man muss auch manchmal ein dickes Fell haben, weil unsere Anrufer schon schwierig sind oftmals. Muss man als Rettungsdienstler auch. Es gibt auch schwierige Kundschaft, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber es ist schon so, dass auch das Anspruchsdenken echt steigt. Ja? Und wenn man dann sagt, naja, hier ist halt einer umgeknickt beim Fußball und der Rettungswagen, der wird jetzt da nicht innerhalb von 8 Minuten vor Ort sein müssen, zum einen, ja. Und wir uns auch manchmal fragen, Mensch, mit dem Fall setzt sie halt ins Auto und fahr ins Krankenhaus. Und dass Leute einfach nicht beherzigen, nein, sie brauchen jetzt unbedingt da den Notarzt natürlich und so weiter. Das ist schon da immer ruhig zu bleiben und auch wirklich auch auf die Person einzuwirken. Manchmal echt schwierig. Wir haben oftmals Menschen auch mit psychischen Problemen am Telefon. Kommt im extremsten Fall ein Suizidenten, der auf dem Dach steht, den ich so lange am Telefon halten muss, bis Hilfe da ist. Manchmal geben wir einfach auch Lebensberatung. Das ist also wirklich sehr kurios. Also ja, wo kann ich auch erzählen, mal ein Fall, eine ältere Dame mittleren Alters, sich von ihrem Mann getrennt hat, 2 Rotweingläser genossen hat und sich einfach mal auskotzen wollte. Und unser Mitarbeiter dann auch sich das angehört hat und einfach empathisch war. Und sie hat sich dann hinterher total bedankt und hat gesagt, Mensch, vielen Dank, mir geht's jetzt echt besser. Hat sie ja tausendmal entschuldigt, dass sie den Notruf gewählt hat, war ja, also sie musste mal reden. Ja, sowas kommt auch vor. Ja, und wenn es die Zeit erlaubt, das ist nicht immer der Fall, dann können wir das auch mal machen. Aber so kriegt man halt ja die wirklich unmöglichsten, traurigsten, aber manchmal lustigsten Dinge mit. Es gibt Sachen, wo man mal denkt, die können gar nicht passieren. Die passieren. Und von daher, ja, kommunikativ muss ich natürlich sein, ja. Denn das ist mein Werkzeug, meine Stimme, meine Sprache. Ich muss beruhigend wirken, ich muss auch motivierend wirken, zum Beispiel bei der Telefonreanimation. Also ist ja auch anstrengend, halten Sie durch, Hilfe ist gleich da. Aber das war ja noch der andere Punkt der Frage, wir haben es auch neulich gehabt, wenn man eine Mutter, die selbst schwanger ist, anleiten muss, ihren 16-jährigen Sohn zu reanimieren, dann macht das was mit einem. Das haben wir gehabt. Und es ist doch ein Unterschied, ob ich am Patienten bin und arbeiten kann oder ich sitze nur am Telefon und muss die hysterische Mutter runterbringen und sage, jetzt sie müssen jetzt funktionieren, machen Sie das und das. Und da war es, das kommt auch nicht allzu oft vor, aber auch ein Fall, und das wird oftmals so vergessen, wo wir die Mitarbeiterin rausnehmen mussten. Auch das Thema, wir haben Peers auf den Schichten, also Ansprechpartner auf dem Kollegenkreis, die besonders geschult sind, an die sich die Kollegen wenden können. Wenn es schlimmer ist, können wir auch fachliche Hilfe bis hin zum Psychiater vermitteln. Das wird oftmals vergessen, wenn man so Einsatznachbearbeitung macht, ne? Der Einsatz fängt bei uns an. Und auch hier gibt es durchaus Situationen, nicht nur an der Einsatzstelle, die echt dramatisch sind und die man auch nachbearbeiten muss und wo man auch die Führungskräfte von der Schichtleitung bis zur Leitung der Leitstelle ein Auge drauf haben muss, dass man dann auch professionell mit solchen Dingen umgehen muss und dass auch Mitarbeiter sagen können, du, ich habe da jetzt gerade ein Problem damit. Ne?
Aber gibt es das strukturiert, also dass man sozusagen die Fälle nachbespricht und dass man gegebenenfalls auch da tiefer reingeht und professionelle Hilfe dazu holt. Ja, das gibt es.
Ja, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber bei uns ist es so. Es gibt sogenannte Peers, wie gesagt. Das sind erstmal Kollegen, die besonders geschult sind, um erstmal auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, also nicht gleich auf die, sage ich mal, die nächsthöhere Eskalationsstufe zu gehen. Aber wenn das nicht ausreicht, haben wir unsere PSNV-Teams für die, auch für die Einsatzkräfte, die wir dann einschalten können. Und sollte das nicht ausreichen, können die eben, wie gesagt, auch wirklich fachärztliche Hilfe oder Psychotherapie dann relativ zügig vermitteln, damit das Ganze auch nicht lange liegen bleibt. Das ist auch ein Kulturwandel. Früher war man ja eher das Weichei, wenn man sich im Blaulichtmilieu geoutet hat. Ich habe ein Problem mit einer Situation. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Also das ist eine ganz andere Kultur.
Herr Gistrichowski, ich habe es sehr genossen, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe noch kaum eine Frage, die ich stellen könnte, aber ich denke, wir machen jetzt erstmal Schluss.
Ja.
Um so ein bisschen so einen Strich drunter zu machen, für mich ist übrig geblieben so dieses Spannungsfeld zwischen den immer mehr, immer größer werdenden Anforderungen an die Feuerwehr, an die Rettungskräfte. Also, wie Sie es auch gesagt haben, also die Naturkatastrophen, die dazugekommen sind, die immer mehr werden, Überschwemmungen, Brände und so weiter, immer mehr Einsätze. Und auf der anderen Seite aber auch der Personalmangel, der immer schwieriger wird, qualifizierte Leute zu finden, aber auch eine Situation mit immer mehr werdender Technologisierung, Digitalisierung, die vielleicht so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer darstellt, um gewisse Sachen auszubügeln. Aber ja, ich kann mich nicht erwehren. Also Ihre Leitstelle ist natürlich auch, am Ende rufen da ganz viele verschiedene Leute an, die alle wichtige Sachen mitteilen möchten und die natürlich alle in Not sind, aber die natürlich auch eigentlich nicht alle dahin gehören. Und das ist natürlich schwierig zu lösen. Wie kann man das machen? Das werden wir jetzt heute nicht abschließend klären können. Aber ja, vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit und in die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.